Wie der Agenda aussieht, habe ich ja schon angesprochen. Also erstmal die Usability Basics. Und da gibt es eigentlich zwei wesentliche Dinge, die die Usability ausmachen. Zum einen muss es funktionieren, also make it work. Das kann man auch etwas komplizierter sagen. Also den Satz, den ihr hier oben seht, das ist der ISO-Standard, die Definition der Usability oder Gebrauchstauglichkeit auf Deutsch. Und zwar ist Usability das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Effektiv, effizient und zufriedenstellend ist wahrscheinlich klar, also dass es eben zuverlässig funktioniert. Wichtig ist noch der Vorsatz, nämlich das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann. Das heißt, ein Produkt oder eine Software ist eben nicht durch sich selbst benutzungsfreundlich, sondern immer nur für bestimmte Nutzer. Also eine Rentnerin hat ganz andere Ansprüche an ein E-Mail-Programm als irgendwie ein Geschäftsmann und der wiederum ganz andere Ansprüche als Entwickler, die eben 20 bis 30 Mailinglisten verwalten müssen oder noch mehr. Tja, also nochmal kurz, das Produkt muss funktionieren, make it work, für bestimmte Nutzer in meiner anvisierten Nutzergruppe. Das aber nicht alles, denn if it doesn't feel right, who cares if it works? Menschen haben eben bestimmte Ansprüche oder Geschmäcker und das merkt man eben auch bei einer Software. Viele Leute oder manche Leute verwenden eben GNOME, andere Leute verwenden KDE. Das hat was mit Geschmack zu tun oder damit, wo man sich eben wohlfühlt oder auch einfach mit Gewohnheiten. In meiner bestimmten Benutzungsumgebung fühle ich mich eben, ja, kenne ich mich am besten aus und weiß, wo etwas ist. Wenn man jetzt auf einmal in GNOME-Programm den OK-Button nach links stellen würde, statt nach rechts, also bei GNOME sind die Buttons, die OK-Buttons rechts, bei KDE sind sie links. Wenn man das plötzlich rumdrehen würde, hätte ein Nutzer natürlich ein Problem. Also im blödesten Fall würde, im einfachsten Fall würde er einfach nur denken, was denn das? Wo ist denn hier mein OK-Button? Im blödesten Fall würde er falsch klicken und würde eben irgendwie eine falsche Reaktion deswegen bekommen. Deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man, wenn man sein Produkt oder seine Software designt, es auch so designt, wie die anvisierten Nutzer es gerne haben, also was sie gewohnt sind, was sie gerne mögen, es eben im Kontext ihrer Gewohnheiten zu konstruieren. Wenn das so ist, dann zaubert das den Menschen so unterbewusst ein Lächeln aufs Gesicht, also sie merken das noch nicht mal, aber sie fühlen sich eben einfach wohl in ihrer Nutzungsumgebung. Ganz wichtig dafür ist aber eben natürlich, dass man auch weiß, was die Nutzer wollen, dass man sich eben auf eine bestimmte Zielgruppe konzentriert, die bestimmte Gewohnheiten und bestimmte Wünsche haben und die eben auch rauskriegt. Und das Wichtige ist, seinen Nutzer zu kennen, know your user. Jetzt natürlich die Frage, woher weiß ich, was die Nutzer brauchen? Woher weiß ich denn, wie die mit ihrer Software umgehen oder wie die Aufgaben erledigen oder wie das alles bei denen zu Hause aussieht? Welchen Rechner die verwenden und so weiter. Habe ich sie gefragt oder habe ich ihnen zugeschaut? Meistens hat man das nicht getan, sondern entwickelt als Entwickler eben so eine Vorstellung eines fiktiven Nutzers. Also man denkt sich halt, naja, mein Nutzer, klar, die wollen das so und so und so haben, aber oft stimmt das eben nicht mit der Wirklichkeit überein. Also oft weiß man als Entwickler gar nicht, dass die Nutzer bestimmte Begriffe, Fachbegriffe, die für uns so selbstverständlich sind, überhaupt nicht kennen. Und dann schreibt man die in seine Anwendung rein und die Nutzer stehen davor und wissen überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Solche Dinge muss man eben erst rauskriegen und den Nutzer auch tatsächlich selbst fragen oder ihm eben zugucken oder bestimmte Usability-Tests durchführen und so weiter. Also diese fiktive Welt oder dieser fiktive Nutzer stimmt eben oft nicht mit der tatsächlichen Welt überein. Und das merkt man immer wieder schmerzlich, wenn man als Entwickler mal bei so einem Usability-Test zuguckt. Das machen wir ganz gerne eben auf Entwicklerkonferenzen, wie zum Beispiel der KDE-Konferenz immer im Sommer. Da waren wir, letztes Jahr haben wir mit Contact, also das ist das KDE-E-Mail- und Kalenderprogramm und so weiter, eben einen Test durchgeführt. Und zwar live auf der Bühne. Der Nutzer sollte erstmal so einen Mail-Account anlegen und solche Sachen und die Entwickler saßen im Publikum und haben zugeguckt und naja, der erste Nutzer, der sich eben dran gesetzt hat, hat noch nicht mal seinen Mail-Account einrichten können, weil er einfach mit den Begriffen und mit der Trennung von Identität und Account nicht zurechtgekommen ist. Also ich glaube, er hat eine Viertelstunde gebraucht und dann haben wir ihm irgendwann einen Hinweis gegeben und dann hat es funktioniert. Und die Entwickler saßen eben da und haben erstmal gemerkt, oh je, das, was für uns so selbstverständlich ist, ist eben für die Nutzer nicht selbstverständlich. Oder man sieht es auch, wenn also diese Beta-Desktop-Org-Studien, die von Novell in die Welt gesetzt wurden, also da wurde groß angelegt in den USA in verschiedenen Firmen Nutzer beobachtet und ihnen Aufgaben gegeben mit KDE und auch mit GNOME. Und da sieht man eben auch, dass Leute Probleme haben, sogar eine Session auszulocken und sowas. Also diese Konzepte, die für uns so selbstverständlich sind, sind für den Nutzer oft gar nicht verständlich. Und sowas gilt es eben rauszufinden. Um das rauszufinden, muss man eben immer im Hinterkopf behalten, you are not your user, du bist nicht der Nutzer, sondern frage ihn, berücksichtige seine Nutzungsanforderungen, und zwar die echten Nutzungsanforderungen, und ziehe sein User-Feedback in alle Phasen des Entwicklungsprozesses ein. Also das heißt, wirklich die Software zu nehmen, sie den Nutzern vorzulegen, zu gucken, kommen sie zurecht, verstehen sie die Begriffe, und das nicht nur am Ende, wenn es schon zu spät ist, wenn man schon fertig ist mit der Entwicklung, sondern eben auch vorher in der Phase der Anforderungen zu sehen, was wollen die überhaupt, dann in der Designphase, also bevor man überhaupt implementiert, zu gucken, wie könnte es sein. Da kommt dann das Paper-Prototyping zum Spiel, eben schon mal Designvorschläge auszuprobieren und dann eben auch während der Implementierung immer wieder zwischendurch Nutzer zu fragen und ihr Feedback mit einzubeziehen. So. Das Ganze ist dann eben auch, Usability ist nicht eine punktuelle Geschichte, sondern ist ein Prozess. Das heißt, man legt eben oder versteht den Nutzungskontext, legt die Nutzungsanforderungen fest, eben daraus, dass man Nutzer gefragt hat, entwirft dann Gestaltungslösungen, die erstmal vorläufig sind, macht mit denen irgendwie einen Test, also zeigt das entweder Nutzern oder bewertet sie anhand von Heuristiken, die man eben so hat als Usability-Experte. Und schaut dann, ob das System den Anforderungen erfüllt. Wenn das nicht der Fall ist, geht das Ganze eben wieder von vorne los, bis man tatsächlich dann ein nutzbares Produkt hat, mit dem die Leute auch umgehen können. Design ist ebenfalls ein Prozess. Die Antenne ist ja unsere Designkönigin oder Design-Sheriff. Und da ist es eben so, dass man einen Prozess hat, Plan, Do, Check, React, ist im Prinzip genau das gleiche wie der Usability-Prozess. Deswegen haben wir uns auch zusammengetan, weil eben Design und Usability im Prinzip die gleichen Grundanforderungen haben. Und im Design ist es eben auch so, dass man erstmal plant, was will man überhaupt, dann es umsetzt, dann checkt, ob es auch in der Realität, in der wirklichen Welt immer noch so schön aussieht wie am Bildschirm oder eben im Design, im Vorläufigen. Und je nachdem, ob es passt oder nicht, muss man dann halt reagieren und das Design anpassen. So. Gibt es dazu noch Fragen? Dann kommen wir zum Prototyping. Also es gibt verschiedene Prototypen, und zwar einmal revolutionäre, revolutionary, und dann evolutionäre, evolutionary. Die unterscheiden sich bezüglich der Fidelity, also der Genauigkeit. Revolutionary sind meistens low fidelity, also eine sehr geringe Genauigkeit, und evolutionary sind high fidelity Prototypes, also mit hoher Genauigkeit. Revolutionary bedeutet eigentlich nur, dass man einen Prototypen herstellt und ihn danach wieder wegwirft und nur den Prototypen verwendet, um zu testen, ob es funktioniert oder nicht, und dann die Konzepte des Prototypen übernimmt und sie tatsächlich implementiert, eben dann im echten System. Das Ganze bezeichnet man dann auch als Rapid Prototyping, also ganz schnell Prototypen herstellen, die jetzt nicht sonderlich genau sind. Und Evolutionary, das bedeutet, dass man eben am laufenden System seine neuen Elemente entwickelt. Das sind dann wiederverwendbare Prototypen, reusable Prototypes, die man ja eben dann testet. Wenn es funktioniert, baut man sie weiter auf, also fügt dann noch die volle Funktionalität hinzu, und wenn nicht, dann muss man sich was Neues einfallen lassen und wirft es dann eben trotzdem weg. So, ja, hier haben wir mal geguckt, welche Arten von Rapid Prototyping oder Revolutionary Prototyping es dann gibt. Es gibt Paper Prototyping, das ist das, was wir später halt auch noch machen werden. Das hat eine sehr geringe Genauigkeit, Low Fidelity, wenn man es eben so macht, wie man es hier auf dem Bild sieht, nämlich einfach auf Papier Interface-Elemente aufzumalen, und das sieht eben nicht so aus wie das tatsächliche endgültige System. Aber man kann auch eine höhere Genauigkeit erreichen, wenn man eben Screenshots ausdruckt zum Beispiel. Die Tools dafür sind ganz einfach, man braucht eigentlich nur Schere, Papier und Stift, was man normalerweise so zu Hause hat. Es ist ein sehr geringer Aufwand, wenn man es eben einfach schnell aufskizziert, ausschneidet und das war's. Man kann es aber eben auch etwas anspruchsvoller machen, wenn man wirklich Screenshots ausdruckt, dann braucht man eben ein Grafikprogramm und einen Drucker. Eine andere Art von Rapid Prototyping sind Click-Dummies. Das sieht man hier unten ein Screenshot. Das war aus dem KDE-Projekt auch ein Mail-Client, also ein Mail-Composer. Und da wurde das Ganze eben mit einem GUI-Builder gemacht, ohne Funktionalität hinten dran zu hauen. Einfach nur das Interface zu sketchen, also alle Interface-Elemente so einzufügen, wie sie später sein werden. Aber wenn man irgendwo draufklickt, passiert halt nicht viel. Das heißt, der ist nicht an eine Datenbank angeschlossen und so weiter. Da ist der Aufwand dann natürlich schon höher. Dafür ist aber auch die Genauigkeit höher und das Nutzerfeedback, das man bekommt, die können sich dann eben besser vorstellen, wie das später tatsächlich aussehen soll, ist dann eben auch sehr viel genauer und besser. So, und dann kommen wir schon zum Paper Prototyping. Wie sehen sie aus? Die allereinfachste Art von Paper-Prototypen ist eben das, was wir eben auch schon vorher gesehen hatten, einfach auf Papier was aufzumalen und es dann auszuschneiden und so das Interface Schritt für Schritt aufzumalen. Natürlich sehr geringer Genauigkeit, das war jetzt aus einem Workshop in Bremen, da haben wir so ein GUI aufgemalt und das machen wir ja später hier selbst noch, deswegen sage ich dazu gar nicht so arg viel. Man kann Computersoftware aber auch ein bisschen genauer, also mit mittlerer Genauigkeit testen. Das war ein Entwurf für OpenOffice.org Impress. Das ist das wie PowerPoint, so das Präsentationsprogramm von OpenOffice. Das hat einige Schwächen und der Peter Sicking hier aus Berlin, der hat da ein alternatives Design gemacht und hat das auch schön nicht in einem GUI-Builder, sondern einfach in einem Grafikprogramm, hat er die Interface-Elemente hin und her geschoben und hat eben was völlig Neues entworfen. Und dann haben wir gedacht, jetzt gucken wir mal, ob es wirklich besser ist und haben es eben getestet, diese ganzen einzelnen Screens ausgedruckt. Dann legt man die den Nutzern vor und wie genau das funktioniert, erkläre ich später auch nochmal. Und man kann das aber auch nicht nur mit Computersoftware machen, sondern zum Beispiel auch mit Handysoftware. Da schneidet man dann eben aus Papier so ein Handy aus und malt die Software auf, die man sich eben so vorstellt und guckt erstmal, passt die denn jetzt auch in das Handy rein? Also alles, was ich mir vorgestellt habe, kriege ich das auch da unter, weil wenn man als Entwickler die Handysoftware am Bildschirm hat, dann hat man die... dann hat man normalerweise die gesamte Software auf einmal. Auf dem Handy hat man aber nur einen sehr geringen Viewport. Und wenn man jetzt wichtige Funktionen unten versteckt hat, ist es nicht gesagt, dass der Nutzer auch bis nach unten scrollt und die findet. Und über so einen Handy-Ausschnitt aus Papier und einfach mal die Funktionen lebensecht da reinzumalen, sieht man eben, ob der Nutzer damit zurechtkommt und auch, ob er mit der Navigation zurechtkommt. Weil wenn man es am Bildschirm hat, hat man meistens HTML und kann draufklicken, kommt also ziemlich schnell zum nächsten Link. Aber wenn man so ein Handy vor sich hat, merkt man halt, dass man dann erst die Scroll-Taste bewegen muss und alles eben sehr viel schwerfälliger und komplizierter ist. Das auch hier mitgebracht und es funktioniert dann eben so. Sollen wir den Overhead-Projektor oder?
Das müsste man umschalten.
Ich halte es einfach nur kurz hoch. Es funktioniert dann eben so, dass man das Handy verwendet. Der Nutzer sagt dann, er klickt nach unten, dann schiebt sich alles hier nach oben. Wenn er dann sagt, ich klicke da drauf, dann tauscht man den Screen aus und hat den nächsten. Ja, also ist ganz einfach und macht Spaß und ist sehr effektiv, um zu sehen, ob es so also grundsätzlich funktioniert. Okay, Antenne. Ach so, ja, das war Antennesentwurf, das war zu einer Fernbedienung. Es gibt ja sehr schlecht designte Fernbedienungen und Antenne hat so ein Beispiel zu Hause und dann haben wir mal überlegt, wie kann man die denn eigentlich besser machen und haben einfach mal angefangen, verschiedene Elemente, die auf so einer Fernbedienung drauf sein müssen, auszuschneiden und dann neu zu arrangieren und dann macht man eben auch verschiedene Aufgaben, okay, ich will jetzt einen Channel weiter hoch, weiter runter und da kann man dann eben ausprobieren, ja, wie weit müssen die Tasten auseinander sein, damit dünne und dicke Finger damit zurechtkommen und solche Dinge. Also man kann Paper Prototyping prinzipiell sogar für Hardware machen, nicht nur für Software oder für andere Dinge. Ja.
Ja, jetzt sage ich doch mal. Also, nee, das geht einfach nicht.
Ja, einfach, dass man, also sie spricht hier beim Usability immer von Prototyping, also jetzt vom Design her würde ich sowas als immer als Dummy, also Design-Dummy bezeichnen, ob man jetzt ein Leporello macht. Dann druckt man das aus, faltet es zusammen und zum Beispiel jetzt hier die Lanyards, die ihr umhabt, da habe ich auch Papierprototypen vorher gebastelt, ausgedruckt und montiert, damit man sieht, ah, ist das jetzt hier auch mittig, passt es, wie ist die Position, die Raketen fliegen hier so raus. Das sind alles Sachen, die man so am Bildschirm gar nicht unbedingt immer so beurteilen kann.
Ja, das ist dann wieder der, eigentlich auch der, was ich vorhin als Usability-Punkt gesagt hatte, if it doesn't feel right, who cares if it works? Also hier hat man das ganz klar, wenn sich dieses, also wenn es nicht, sich nicht richtig anfühlt und die Position nicht stimmt, dann ist es ganz egal, ob es, also dann ist es nur halb so schön, wenn es funktioniert und die Karte trägt. Also je schöner es aussieht und je besser es sich anfühlt, umso besser. Und sowas kann man auch über Prototypen testen, ja?
Ja, ich gestehe, ich habe es nur Henriette umgehangen. Scheinbar hat sie nicht so einen Wasserkorb.
Tja. Ja, das ist eigentlich dann auch der übernächste Punkt, auf den wir noch kommen, dass man eben bei diesem Testen nicht nur einen Use Case oder nicht nur einen Nutzer berücksichtigen sollte, sondern halt immer gleich verschiedene Nutzer und verschiedene Use Cases und dann um zu sehen, ob es auch wirklich in allen nötigen Anwendungsfällen funktioniert. So, wann setzt man Paper-Prototypen ein? Vorhin schon kurz den Entwicklungsprozess gesehen, da gibt es also Anforderungen, dann gibt es Design und Implementierung, Test und Post-Release und Paper-Prototyping kommt eben vor allem im Design und in der Implementierung. Im Designentwurf, also Grobentwurf, hat man den Fokus, also geht es vor allem darum, zu testen, ob das gesamte Design eben funktioniert. Das heißt, man testet eher bekannte Teile, nicht so unbekannte Teile, weil man hat noch keine spezifischen Fragestellungen. Man testet eher die gesamte Breite der Software oder des Produkts, also Menü-Navigation auf erster Ebene und noch nicht jetzt in eine Funktion ganz tief nach unten, sondern schaut einfach, findet der User sich zurecht, findet er das, was er will und kann er seine wichtigsten Funktionen durchführen und geht eben nicht so in die Tiefe. In der Implementierungsphase, wenn eben so das Grobgerüst der Software steht und schon implementiert ist und es dann eben an die Implementierung spezifischer Funktionen oder Teile geht, kann man dann diese ungewissen und neuen Teile eben nochmal bis in die Tiefe durchgehen. Also zu sagen, eine bestimmte Funktion, die jetzt nicht zu den Hauptfunktionen des Programms gehört, gehen wir jetzt nochmal detailliert durch bis nach unten. So, wozu werden sie verwendet? Also was bringt es mir überhaupt, Paper-Prototyping zu machen? Das geht dann Hand in Hand. Zum einen ist es sehr, sehr sinnvoll zur Kommunikation im Team. Also da sieht man jetzt auf dem Bild, da hatten wir so eine Session, das war auch bei einem Workshop, also nicht wirklich in einem Team, also nicht wirklich in einem Entwicklerteam. Und da ging es darum, auch ein Interface zu entwickeln. Und jeder von den Leuten, die da waren, hatte irgendwie schon, wusste eigentlich, oder eigentlich waren sich alle einig, was das können soll und hatten alle so eine Idee im Kopf, wie es aussehen soll. Aber es hat sich eben in der Session dann rausgestellt, dass jeder eine ganz unterschiedliche Idee hat. Und das ist auch in normalen, also in Entwicklungsteams ganz häufig der Fall, dass sich zwar alle einig sind bezüglich der Grundfunktionalität und auch alle so mehr oder weniger ein ähnliches Interface im Kopf haben, aber in Details unterscheidet sich dann doch. Und das kann dann eben Probleme geben, wenn verteilt programmiert wird. Der eine macht was ganz anderes als der andere und dann gibt es eben Inkonsistenzen später in der fertigen Software, weil jeder eben die Details anders macht. Deswegen kann man eben Paper-Prototypen im Team. Man baut gemeinsam das Interface auf, eben auch so mit Papier und Zetteln und malt auf und jeder sagt eben, also einer fängt an praktisch, der nächste sagt dann, nee, ich habe mir das an der Stelle aber anders vorgestellt, dann wird es schnell ausgetauscht, dieses Element. und der Nächste sagt, ja, aber das könnte man noch ein bisschen verfeinern, dann wird es wieder ausgetauscht und am Ende geht man dann alle Use Cases, die wichtigsten, die man eben vorher schon identifiziert hat in der Phase der Anforderungen, geht man dann mit diesen Prototypen durch und guckt, ob es auch tatsächlich funktioniert. Wenn irgendein Use Case an irgendeiner Stelle nicht funktioniert, also man einfach nicht weiterkommt oder in einen blöden Umweg gehen muss, muss man das Interface eben nochmal neu machen, was aber auch nicht so schwierig ist, weil es ja nur Papier ist. Man hat ja noch nichts implementiert. So, damit einhergeht auch die Visualisierung von Anforderungen. Also wenn man es dann so diesen Paper-Prototypen gemacht hat, kann man den halt ganz gut verwenden, um das GUI zu beschreiben, um das eben dann an Entwickler weiterzugeben. Wir sehen hier jetzt eben auch aus diesem OpenOffice Impress einen kleinen Dialog, in dem man Bullets und Numbering einstellt. Und wenn man sich eben überlegt, dieses Interface in Worten beschreiben zu müssen, wäre das schon ziemlich schwierig. Da ist es sehr viel einfacher, schnell so einen Paper-Prototypen zusammenzuklicken oder aufzumalen, das dann irgendwie entweder einzuscannen oder sonst was und dann eben zur Kommunikation auch zu verwenden und als Vorlage beim Programmieren. Das ist eben auch so das Gängige, was User-Interface-Designer machen. Die entwickeln eben erstmal eine visuelle Darstellung des Interfaces, statt das in Text zu beschreiben. So, Usability-Testing, das Bild hatten wir vorhin schon mal gesehen. Also das war auch OpenOffice Impress. Der User kriegt das Fenster vorgelegt, kriegt dann eine Aufgabe, die er machen soll. Und der Moderator reagiert wie der Computer. Das heißt, hier auf dem ersten Bild sehen wir, der User bekommt die Aufgabe, füge Text ein. Und jetzt findet er die Option nicht, die er sucht in diesem kleinen, Navigator rechts. Deswegen klickt er auf einen Button, den man jetzt halt nicht so genau sieht. Da steht drauf mehr Optionen. Und wenn er da draufklickt, öffnet sich dieser Navigator und wird eben groß. Und diesen Schritt muss dann wieder der Moderator machen. Also anstelle des Computers legt dann der Moderator den großen ausgeklappten Dialog hin und dann guckt der User weiter und sagt, wo er als nächstes draufklicken würde. Das sollte man so mit 5 bis 10 Nutzern machen, damit man einigermaßen verlässliche Aussagen kriegt. Wozu wird es noch verwendet? Willst du es machen? Zum Beispiel, um Icons zu testen. Funktionieren Icons? Wieder ganz wichtig im Software-Design. Wir haben hier links eine Palette von KDE und rechts eine Palette aus dem GIMP. Und dann nimmt man die Icons einfach mal aus ihrem Kontext raus und legt sie den Nutzern vor und dann kann man ein heiteres Icon-Raten machen. Und das machen wir dann auch noch in verschiedenen Größen, um zu sehen, funktioniert es bei 16x16 genauso gut wie bei 128x128. Da müsste man schon ein paar mehr Nutzer fragen, weil da, also 15 bis 20 oder sogar noch mehr, weil das doch ein bisschen schwieriger ist und da eine sehr viel größere Spannweite an Antworten rauskommt. Aber es ist halt eine gute Möglichkeit, um Icons zu testen. Das kann man auf Papier machen oder aber auch am Bildschirm. Also möglich als eine Variation im Paper-Prototyping. So, wie funktioniert's? Wichtig ist ein sehr modularer Aufbau. Das heißt, man malt zwar vielleicht das Fenster noch auf das Papier, aber alle anderen Elemente schneidet man dann aus und legt sie drüber. Weil wenn man zum Beispiel ein Menü ausklappt und das direkt auf das Papier draufmalt, dann kriegt man das Menü nicht mehr weg. Das heißt, man muss es auf einen Extrazettel machen, hinlegen, wegmachen. Und wenn man so das Interface aufbaut in so einer Brainstorming-Session, ist es auch ganz schlau, wirklich alle Elemente auszuschneiden und draufzulegen. Das sehen wir später. Weil es einfach einfacher ist, dann im Nachhinein Elemente wieder auszutauschen, wenn man merkt, dass es an einer bestimmten Stelle nicht funktioniert, dass man eben jetzt doch statt einem Dropdown-Menü eine Listbox haben möchte oder sowas. Dann kann man hier Scotch Tape verwenden, also Klebeband, Tesa, um Elemente um Worte in Suchfelder zum Beispiel reinzuschreiben. Die kriegt man dann auch ganz schnell wieder weg, wenn der User auf Find geklickt hat. Oder um Checkboxen zu aktivieren oder Radio-Buttons und so weiter. Wir haben hier auch so ein paar Vorlagen mitgebracht. Da können später dann mal welche auch gern mitschnippeln. Das ist einfach ein Fenster. Ja, genau. Und verschiedene Buttons. Ja. So, und jetzt gibt's die Live-Vorführung. Wir haben hier eine Aufgabe, und zwar Modellieren eines PDF-Importers für den GIMP. Wer hat denn Lust, hier vorne mit zu modellieren? Es wäre ganz praktisch, wenn es niemand aus dem GIMP-Entwicklungsteam wäre. Wer hat denn Lust, nach vorne zu kommen und mit uns ein Interface aufzubauen? Okay. Diesen Vorlagen machen, die wir gerade gezeigt haben. Das dauert aber immer ein bisschen länger, bis man die ausgeschnippelt hat. Deswegen malen wir meistens einfach nur die Dinge auf, schneiden sie aus und legen sie aufs Interface. Ah, danke schön. Deswegen. Gehen beide nicht. Ja, also wer möchte einfach mit außen umsetzen? Der erste Use Case ist, du benötigst das Titelblatt eines PDFs in Druckqualität. Also die Sache ist die, man kann beim GIMP eben statt Bilder, außer Bildern auch PDFs importieren, um sie dann eben als Bilder zu bearbeiten. Und um eben dieses PDF zu importieren, gibt es einen Import-Dialog, wo du eben dann die Seiten auswählen kannst, die du importieren möchtest und solche Dinge. Und jetzt zuallererst möchtest du einfach von einem PDF, dass du importierst, das Titelblatt und das soll in Druckqualität sein. Okay? Gut. Ich mal jetzt erstmal kurz dein Fenster ab. Also das ist das Fenster. Mikro. Das ist jetzt das Fenster. Okay, also was erwartest du, wenn du praktisch jetzt ein Titelblatt für ein PDF importieren möchtest? Was erwartest du? Was sollte hier zu sehen sein?
Na, wenn, dann bräuchte ich wahrscheinlich dann oben in der Leiste Save As. Und da halt die Auswahl dann zum Beispiel schon gleich als PDF oder eben dann im nächsten Fenster.
Mhm. Also angenommen, du hast schon im GIMP-Hauptfenster File
Open. Ich kenne mich mit GIMP gar nicht
aus. Ja, einfach schon File Open PDF. Und das ist jetzt der Dialog, der aufpoppt, um dort, genau, um dort auszuwählen. Danke. Genau, richtig. Das ist der Dialog, der aufpoppt, um auszuwählen, welche Seite du möchtest.
Um auszuwählen, welche Seite ich möchte. Mhm, dann müsste ja auf jeden Fall schon mal drinstehen, die Seiten aufgelistet sein. Mhm. Ne?
Wie sollte das aussehen?
Naja, so für mich als Klicki-Bunti-User wäre natürlich cool, wenn man so lauter kleine Icons hätte für jede Seite. Ne?
Okay. Die sind so nebeneinander?
Ja.
In so einer Box drin oder sowas?
Ja. In einer Box wäre schön übersichtlich.
Okay.
Ich möchte sie aber auch auf Titel selektieren können.
Auf Titel zentrieren?
Selektieren, also okay. Nicht nur auf Bild, aber auch auf Titel. Also muss da was umschaltbar sein.
Ist das noch der File-Chooser oder ist das schon, wenn ich die Datei
geöffnet habe?
Das ist schon, wenn du in dem Speicherdialog bist.
Also man weiß schon, welche
Import
Datei.
Import PDF.
Also und dann verschiedene Dateien.
Genau.
Ja. Okay, dann das gleiche nochmal als Liste.
Als Liste?
Um zu schalten.
Okay.
Sind das jetzt die Seiten oder die Dateien, was wir hier haben?
Wir haben hier jetzt die Files.
Und jetzt kommt das gleiche nochmal als Liste.
Ja, das hat es.
Vielleicht muss ich es unten noch einschalten.
Gibt es ein Vorschaubild?
Ich glaube, die Vorschau, die erarbeiten wir jetzt gerade.
Also es wurde gewünscht, eine Vorschau und eine Liste.
Ich glaube, es
jetzt
ist noch nicht
hier beides.
Ich glaube, es ist noch nicht klar, ob wir jetzt hier die Datei auswählen oder die Seite innerhalb
einer
Datei. Die
Datei ist schon ausgewählt, die Seite jetzt.
Okay.
Genau, die Seite, das ist der Dialog, wo man die Seite auswählt.
Dann ist das, was mit Titel ist, das ist dann wahrscheinlich im PDF, sollte das die Inhaltsverzeichnisteile sein. Also die hat noch so ein Tree-Element.
Aha, so. Das Tree-Element würdest du dir wünschen, statt dieser Dinge oder zusammen
statt der Titel.
Okay, die beiden weg.
Nee. Für den List-Teil.
Stattdessen?
Genau.
Okay.
Mhm.
Ich würde mir bei der Thumbnail-Vorschau noch Seitenzahlen direkt drunter wünschen.
Mhm. Okay.
Ich bin nicht sicher, dass die Liste mit allen Seiten gut ist, weil es ist nur Seite viele Times.
Die gleiche Seite mehrmals, nur Seite mehrmals.
Exactly. Mm-hmm. So, sorry, in English. Yeah. I was thinking that perhaps sort this of dialogue be like this, like in the printer dialogue, could be useful.
Good. Where should we take this? Below or next to?
I think below.
Okay. Hat das ein Label? Hat das eine Bezeichnung oder steht das einfach so da?
Thumbnail. Ah, für den User oder für uns jetzt?
Nee, für den User. Sollte da was drüber stehen oder sollte es einfach so dahin?
Die Titel Vorschau. Also beziehungsweise generell Titel, oder? Weil jede Seite für sich wird ja einen Titel haben.
Titel? Ich dachte, das ist die grafische Vorschau.
Seitenzahl, keine Ahnung.
Die Seitenzahl hat er sich noch jemand. Okay.
Kommt drauf an, was du da reinbringst, oder?
Genau, deswegen wäre
gut.
Ja, das würde ich einfach Vorschau nennen, sonst den kleinen.
Okay. So, wenn wir jetzt, okay, jetzt sagt ihr, ihr wählt das Titelblatt aus, Vorschau, okay? Ihr wählt das Titelblatt aus. Wie würde das funktionieren? Wie geht ihr vor?
Ich würde da draufklicken.
Was passiert dann?
Dann müsste das eventuell daneben vielleicht ein bisschen größer dargestellt werden, dass man sieht, ob man auch wirklich auf dem richtigen Papier ist oder nicht.
Daneben das Ganze dann, wenn man draufgeklickt hat, ein bisschen größer, dass man sieht, ob man auf dem richtigen Papier ist oder nicht.
Ich würde eine Alternative dazu vorschlagen. Und ich weiß nicht, ob jeder iPhoto kennt. Da ist unten dran ein Slider, wo man die Größe der Vorschaubildchen einstellen kann, bis hin zu ein Bild nimmt die gesamte Vorschau ein. Das heißt, man müsste nicht zwei Fenster draus machen, sondern könnte das in einem machen mit einem Vergrößerungsslider.
Wie sieht der Slider aus? Einfach links, rechts.
Links, rechts. Mhm. Zwei Icons daneben für groß und klein.
Ich würde das erweitern.
Wie sehen die Icons für groß und klein aus? Klein, groß.
Ich würde das erweitern und sagen, nicht stattdessen, sondern trotzdem diese Vorschau. Mhm. Weil wenn man sieht, das ist es nicht, dann will man ja nicht irgendwie wieder klein blättern, damit man wieder alle Folien sieht, dann die richtige auswählen und wieder groß sliden, sondern einfach auf die klicken, die man will.
Trotzdem dazu oder dann weckt wieder den Slider?
Nö, das schadet nicht.
Okay, gut.
Bei dem drunter ist mir nicht klar, was es soll, weil das macht nur dann Sinn, wenn es ein Requirement ist, dass man mehrere Seiten gleichzeitig öffnet. Wozu sollte ich 1 bis 4 sagen, wenn ich jeweils nur eine Seite in GIMP importieren kann?
Okay, dann kommt das erstmal wieder weg. Kann man nur eine Seite importieren?
Und der Slider sollte eigentlich eher zu der Vorschau gehören, also nicht zu der Auswahl.
Okay. Ja, das ist dann tatsächlich auch der nächste.
Die Auswahlbilder, er gehört zur Auswahl.
Das ist dann tatsächlich
nur,
auch der nächste.
Wenn man nur ein Bild hat, das macht keinen Sinn, das zu skalieren.
Ja, das stimmt.
Ja. Okay. Also der nächste Use, also hier kommt jetzt noch dazu. Also wir haben schon gesagt, wir klicken auf das erste. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie markiert. Da könnten wir unser Scotch Tape verwenden. Ups.
Das da,
ja.
Wir sind auch später in den Raum rein.
Ganz stimmt. Gut. Alles klar.
Brauche ich noch Open- und Cancel-Buttons?
Okay, Cancel-Buttons, ja, die fehlen. Machen wir es im GIMP-Style mit OK nach rechts.
Lässt sich der Dialog skalieren?
Okay. So.
Was möchtest du skalieren?
Das ein bisschen,
Ja, was?
Den Dialog.
Also, wir haben jetzt erstmal, jetzt gehen wir den Use Case der Reihe nach durch. Wir klicken auf die 1, weil wir das Titelblatt haben wollen. Dadurch wird die 1 selektiert und markiert in blau. So, okay. Gleichzeitig erscheint hier rechts die Vorschau von dem Titelblatt. Mhm. Was passiert hier unten?
Na, die 1 müsste markiert werden, oder?
Muss die markiert werden?
Nein. Die Seite, die jetzt erscheint, sollte markiert werden.
Yeah, the selected,
die ist einfach nur die 1, genau, und die anderen kommen weg. So. Okay?
Ja.
Gut. Jetzt soll das auch noch in Druckqualität sein. Wie kriegen wir das hin?
Ich würde... Ist es schon das dazu?
Sein Vorschlag? Wohin sollen wir es tun? Wo gehört das hin? Also... Wohin
man könnte einen neuen Dialog aufmachen, aber ich würde es mir im selben wünschen, dass man... Was ist das genau?
Resolution, das ist jetzt für die Druckqualität.
Genau.
Ich würde es unter das Titel-Ding runter machen, sodass man so einen Workflow von oben links nach unten rechts im Prinzip hat.
Mhm. Aber wenn man jetzt mal angenommen, man hat jetzt mal jemanden, der ein bisschen neu ist am Computer, für den sind das schon eine Menge Buttons und er sitzt schon da und denkt, also wenn ich jetzt an meinen Vater denke, der hätte jetzt schon ein paar graue Haare mehr. Und okay. ich gehe mal einfach davon aus, zum Beispiel für den wäre es übersichtlicher, wenn der Drucken-Dialog in einem ganz neuen auftauchen würde. Kommt natürlich drauf an, für wen man dann so ein Programm macht.
Nee, das meine ich.
Vor allem hier ist er dann fertig und dann drückt er auf Resolution und dann versehentlich auf Cancel. Dann ist es weg.
Ah, so. Das ist ja nur die Einstellung. Okay, gut.
Also das spricht dafür, dann einen eigenen Dialog für die Qualität zu haben. Weil das muss man ja auch nicht hin und her. Man muss ja nicht wieder zurück, nachdem man die Qualität ausgewählt hat, dann doch eine andere Folie nehmen.
Sollte der Dialog auf jeden Fall kommen, wenn man OK klickt, oder sollte der einen Button haben mit Druckqualität?
Ja.
Button-Druckqualität.
Würde ich übersichtlicher finden.
Das ist die Frage, ob man den User nicht zwingen will, kurz bevor es zu spät ist, zu entscheiden, in welcher Qualität er es haben will. Nicht, dass er das Ding bearbeitet und dann beim Drucken merkt, dass er eine scheiß Qualität gewählt hat.
Ich glaube, dass es wichtig ist, gleichzeitig, wenn man öffnet, auch zu bestimmen, auf welche Qualität man es importieren möchte. Und das bringt nichts, das zu trennen.
Genau, also wenn ich OK klicke, dann kommt zwangsweise der Dialog mit der Qualität. Der hat eine schöne Default-Einstellung, kann man mit einem OK weiterklicken. Und da wünsche ich mir eigentlich auch rein so ein paar Presets, sowas wie Draft Quality, Print Quality, Customized. Und dann kann ich einfach, wenn ich auf Print klicke, kommt es halt gleich in 600 dpi. Wenn ich auf Draft klicke, kommt es in Bildschirmauflösung und Customized kann ich irgendwie genau einstellen.
I think that we should not abuse of modal dialog, so I suggest an advanced button that shows the extended dialog and shows the print quality and all those things.
Okay, das.
If you want to select the quality, you have to have the preview of the quality at the same point, because otherwise you will not be able to decide what quality you want. And if you want to have high quality, you will also need to have, on one hand, an overview of the page you are looking at, and a sub-part in which you are looking at it in high quality, because the quality of the print will be much better than the screen quality. So you'll need some kind of overview element where you can see which part is selected.
Yeah. Maybe a zoom into the preview would also be nice. Zooming into the preview would be nice, so you could maybe read text.
Showing with some kind of shadow or something, which part of the picture are you are looking at?
I don't think it makes much sense to have a separate dialogue for the quality, because we can use this title thing there for the preview. And since we can resize the selection box, we can use the other box for the preview, and we should have an advanced section there that we can ausblenden.
Mm-hmm. So we remove this one and we put the advanced section here. And it contains something like this or that. Now our dialogue is too small. Okay.
Yeah? Ich finde das nicht so gut.
Okay, gehen wir einfach mal zum zweiten Use Case, weil dann gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Der zweite Use Case lautet, du möchtest alle Grafiken aus einem PDF extrahieren. Die exportierten Blätter sollten bei 300 dpi in 20 cm Breite ausdruckbar sein. Die Seiten sind Nummer 4, 5, 6, 17, 18, 23 und 42. Ihr müsst es nicht euch merken, ich sage es dann auch mal, genau. Aber gehen wir einfach mal durch, was hier passiert, wie das Ganze funktioniert.
Nicht mehr so gut, ne?
Also, okay. Also ihr möchtet die Seite 4, 5, 6, 17, 18, 23 und 42. Wo klickt ihr zuerst? Hier ist wieder.
Will ich alle Seiten oder alle Grafiken in PDFs?
Die Seiten, auf denen Grafiken drauf sind. Du kannst, also gehen wir davon aus, dass die Grafiken jetzt nicht einfach extrahierbar sind. Ja. Okay, wo klickt ihr zunächst drauf, wenn ihr Seite 4 wollt?
Also ich würde mit gedrückter Control-Taste hier in dem Preview-Dings einfach die auswählen, wo ich die Grafiken sehe.
Okay, ich drücke auf 4. Und hier erscheint irgendein anderes Bild.
Meine Oma hat damit ein Problem, ne? Meine Oma hat jetzt ein Problem mit gedrückt und scrollen. Und
nicht nur die Oma.
Ja.
Das ist schon eine Generation nach vorn. Mein Vater, der sieht dann auch nicht mehr durch.
Das ist nicht intuitiv für Leute, die das noch nie gesehen haben, aber da das in fast allen Programmen Standard ist, ist jeder, der schon mehr als zwei Programme benutzt hat, kennt das Verfahren. Also es gibt fast keine Programme, wo man irgendwas auswählen kann, wo man nicht mit Kontrolltaste mehrere Elemente auswählen kann.
Aber jemand, der 60 ist und nicht viel mit dem Computer gearbeitet hat, der muss das fünfmal machen mit gedrückter Kontrolltaste, ehe er sich das merkt, dass er die Kontrolltaste drücken muss. Glaub mir.
Ja, vielleicht können wir das mit der Kontrolltaste einfach lassen und ihm eine Alternative zusätzlich anbieten, dass man zum Beispiel die Seiten, die man will, per Drag and Drop in das andere verschiebt. Genau. Wir haben ja im Prinzip ja schon die Zweiteilung, die eine Sache Auswahl, was möchte ich haben, und die andere Sache wirklich für den Import. Wie sieht das im Import aus? Das heißt, es wäre sowieso schon intuitiv, wenn man das aus der Auswahl quasi in die andere Seite des Dialogs hineinziehen könnte und dadurch selektieren könnte.
Mhm. Würde ich sinnvoll finden. Okay.
Mhm. Aber was wird dann angezeigt in der Vorschau?
Die Vorschau müsste vielleicht in sich noch einen Modus haben, dass, wenn mehrere Sachen selektiert sind, dass man diese mehreren Dinge auch auswählen kann, welches man dann wirklich in der Vorschau, also wirklich auch Qualitätspreview, dann sehen kann. Also dass man hier wirklich eine Auswahl hat, die Dinge, die wirklich nur ausgewählt sind.
Okay. Also das heißt, du kannst es gerne mal oder da reinzeichnen, was man in der Preview dann sieht. Also ist nur mit dem aktuellen Design, nur um das kurz zu zeigen, wie wichtig es ist, die Use Cases durchzugehen. Wenn ich jetzt auf die 5 gehe und die auch auswähle, oh, das war die falsche Farbe, blau, und die auch auswähle, was wird dann hier angezeigt? Wird die 4 angezeigt oder die 5? Oder wird beides angezeigt oder nichts? Mhm. Also das heißt, da haben wir dann ein Problem zwischen der Preview, die eigentlich für 1 ist, oder für die gesamte Auswahl. Ja, 2, die müssten dann halt so untereinander irgendwie. Und dann hier das zweite Bild.
Ja, bloß wenn du denn dann schon 4 drüber hast.
Ja, oder wenn du dann 4, 5, 6, das, irgendwann geht das nicht mehr, richtig.
Das war auch ein gemeiner Use
Case. Ja.
Den würde ich auch gerne vorne. Vielleicht über eine zusätzliche Liste, wo alle ausgewählten aufgelistet sind.
Okay.
Ja, das, oh, schön.
Jeweilig markiert.
Ja.
So, also mit, das heißt, das ist dein Vorschlag?
Wertvollen Bild, ja, also normalerweise, wenn eine Sache ausgewählt ist, sieht man da drinnen ganz einfach nur normal das eine Bild. Wenn mehrere Dinge ausgewählt sind, dann ist unten drunter im Prinzip hier diese Leiste, wo man eben die Vorschau switchen kann zwischen den einzelnen ausgewählten Dingen. Und durch Drag and Drop da rein kann man eben zusätzliche Sachen zur Auswahl hinzufügen.
Okay, ich glaube, wir werden jetzt eh nicht mehr zur Lösung kommen und wir kriegen schon ein Schildchen hochgehalten. Das heißt, wir brechen jetzt einfach hier ab. Wenn ihr nochmal auf den Beamer umschaltet, dann zeige ich noch zwei andere Lösungen, die wir da mal hatten. Hallo? Könnt ihr mal auf den Beamer nochmal? Genau. Das war einer, die hatten wir bei einem Workshop in Prag rausgekriegt. Da gab es eben so eine Preview-Liste, wo man was ausgewählt hat und eine kleine Preview auch nebendran, die aber nur das aktuell Ausgewählte, und die hatten das Problem gelöst, indem sie Checkboxen vorne dran gemacht haben. Das heißt, über die Checkboxen hat man Multiple selektiert und nur das aktuell Geklickte wurde in der Preview gezeigt. Und das hatten wir in einem allerersten PDF-Import, wo die Antenne-Testperson war, hatten wir auch so was Ähnliches rausgekriegt.
Auf jeden Fall braucht man viel Zeit, ne?
Ja, man braucht viel Zeit. So, damit sind wir am Ende. Gibt es noch Fragen? Nick, gibt es Fragen? Okay. Dann versuchen wir, das Chaos zu beseitigen. Und Dankeschön.